Wir hatten seit Jahresanfang ganz viele Interviewgäste zu dem Thema Content im weitesten Feld. Wir hatten Leute, die zum Thema LinkedIn gesprochen haben, zum Thema Personal Branding. Wir hatten Leute aus der Creator Economy und alles ging mehr oder weniger darum, wie kann man denn als Brand da draußen im Internet bei Menschen im sozialen Web aktiv sein und ankommen. Und ein Aspekt spielt dabei, gerade wenn es um Unternehmen geht, immer eine entscheidende Rolle, nämlich Corporate Influencer. Da wir dachten, das ist ein relevantes Thema, wollen wir aber nicht alleine durchgehen, bin ich mehr als glücklich, dass wir heute einen Gast begrüßen dürfen, nämlich Ruven Kasten. Der betreut nämlich das Corporate Influencer Programm bei der GLS Bank. Kann gleich selber noch ein bisschen berichten, was genau dahinter steht und was es mit diesem Corporate Influencer auf sich hat. Aber vorneweg, wir haben wie für jedes Interview eine kleine These vorbereitet und da kommst du ins Spiel, Vince.
Genau, hallihallo auch von mir, hallo Ruven, hallo an alle, die zuhören, Unsere These für das heutige Interview lautet wie folgt. Corporate Influencing ist kein Programm, es ist eher eine Kulturentscheidung. Traust Menschen aktiv zu, sichtbar zu sein und gibst ihnen dafür Klarheit und natürlich auch die Möglichkeit, sich zu zeigen, das Unternehmen vorzustellen und einfach die echte Seite von so einem Konzern oder von einer Firma zu zeigen. Und Grossunternehmen haben das teilweise schon recht gut verstanden. Aber was könnten KMU davon abschauen, wenn sie es richtig angehen? Und die heutige Kernfrage, die wir dir stellen wollen, Ruben, ist, was haben Corporate Influencer Programm wirklich verstanden, die von KMU profitieren können? Das ist jetzt vielleicht so ein Deep Dive ins Thema, darum als leichter Einstieg einfach mal eine Frage an dich. Was heisst Corporate Influencing für dich in deinen Worten konkret? Einfach gesagt, dass das jeder versteht. Willkommen zum Mach mal Marke, einem einzigen deutschsprachigen Branding-Podcast ohne Bullshit.
Also unsere These bzw. unser Ansatz ist ja ganz klassisch, dass wissen wir von allen Social-Media-Kanälen, die es gibt. Menschen wollen mittlerweile gar nicht mehr mit Unternehmen sprechen. Man könnte schon fast ketzerisch sagen, die Company-Page ist tot. Und wer spricht denn besser fürs Unternehmen als die Mitarbeitenden? Also wir kennen das alle im analogen Raum, an der Ladentheke, beim Tischtennisverein, beim Sport, im Fitnessstudio. Man unterhält sich, man tauscht sich aus auf Partys. Ja, was machst du denn eigentlich? Ja, ich arbeite in einer Bank. Ja, was für eine Bank? Ja, eine Ökobank. Ökobank noch nie gehört, erzähl doch mal. Und schon ist man eigentlich in diesem Modus, den man so eins zu eins, wie ich finde, auch in die digitale Welt übertragen kann. Und da eignet sich im Moment natürlich LinkedIn am besten über die Content-Marketing-Möglichkeiten für Mitarbeitende eben über ihre Arbeitswelt zu sprechen und dann, und da haben wir verschiedene Bausteine, auf die wir aufbauen, eben Brand-Awareness herzustellen, die GLS-Bank beispielsweise als zukünftige Mitarbeiterin zu positionieren oder eben ganz klar zu sagen, wir haben vielleicht auch das ein oder andere passende Angebot für dich.
Und das als offene Einladung nach innen wahrscheinlich für alle Leute, die arbeiten, oder? In der Bank selbst.
Ja, also wir haben am Anfang natürlich geschaut, wer ist denn schon auf LinkedIn aktiv und wer hat da ein Händchen für, haben aber dann vielleicht auch im Gegensatz zu anderen Programmen, von denen ich das mitbekomme, wirklich die Tür für alle Interessierten aufgemacht und gesagt, wer da Bock drauf hat, wer sich wirklich mit dem Unternehmen identifizieren kann. Das ist ja immer diese intrinsische Motivation, von der wir alle sprechen. Das sind die auch aus meiner Sicht tatsächlich geeignetsten MarkenbotschafterInnen, die wirklich Bock haben, über ihre Arbeit zu schreiben und Einblicke zu gewähren in ihr alltägliches Wirken. Und das macht natürlich dann sehr viel Spaß und ist sehr spannend. Und immer wieder, wenn wir neue Mitarbeitende begrüßen dürfen, wir haben zum Beispiel morgen wieder einen Tag, jetzt haben wir gerade Anfang April, an dem neue Mitarbeitende zu uns kommen. Die kommen erstmal in eine sogenannte Lernwerkstatt oder auch die sogenannten Startertage und dann bekommen sie so erzählt, was alles überhaupt in der Bank passiert. Und da habe ich auch einen kleinen Social-Media-Teil und kann dann direkt schon sagen, wer Bock hat darauf oder wer das vielleicht im Unternehmen vorher schon gemacht hat, ist herzlich eingeladen, auch bei uns Markenbotschafterin zu werden.
Perfekt. Das klingt so fertig, aber ist wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass es ja schon läuft und zwar erfolgreich läuft. Also ihr betreibt das ja weiter. Wie kam es denn damals dazu, diesen Schritt zu gehen? weil für uns, die sich ja jetzt den ganzen Tag mit Marken und Branding beschäftigen, denken wir direkt im Hintergrund, können wir nachher nochmal reingehen in das Thema, du brauchst eine starke Marke, um überhaupt zu wissen, was willst du da draußen erzählen. Und trotzdem ist es ja nochmal ein Riesenschritt, das haben wir jetzt auch in all den Interviews mitbekommen, dieses, wir wissen, wer wir sind und wir tragen das jetzt aktiv nach draußen und wir trauen uns irgendwie in dieses Social Media rein und probieren das mal aus. Wie war denn der Weg dahin? War das sofort klar? Kamst du damit um die Ecke mit der Idee? Wie kam es? War die Telekom das große Beispiel für viele, die mit Corporate Influencing beginnen?
Es lag mir gerade auf der Zunge. Ne? Also wir kennen das alle von der Telekom. Die machen das da, glaube ich, schon gefühlt seit 10 Jahren. Bei mir persönlich war es tatsächlich so, ich war mal selbstständig und ich habe quasi als selbstständige Person mich auch schon damals auf Twitter gelernt, selbst zu verkaufen, indem ich auch schon Einblicke in meine Arbeitswelt als Selbstständiger gegeben habe. Und dann bin ich zur GLS Bank gekommen und habe das Thema tatsächlich erstmal so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ich dachte, ja, jetzt musst du ja keine Werbung mehr für dich selber machen. Jetzt bist du ja nicht mehr selbstständig, sondern in Festanstellung. Und dann hat sich das Blatt aber sehr schnell wieder gewechselt, als dann mein Kollege Stefan Möller zu einem großen deutschen Konzert gegen rechts gefahren ist. Und wir haben in Echtzeit den ganzen Tag über ihn auf unseren Social-Media-Kanälen begleitet, haben also immer wieder Videoschnipsel von ihm bekommen. Und das war dann so die Initialzündung zu sagen, also das, was die Telekom da mit ihrem Team Magenta macht. Und wenn man jetzt so das Feedback hört von den Menschen, wie toll das war, wirklich zu erleben, wie der Stefan da unterwegs ist zu dem Konzert und Stationen gemacht hat bei verschiedenen Kunden und Kundinnen, hat Bio-Lebensmittel bekommen, um die dann abends an die Demonstranten kostenfrei zu verteilen, damit die was zu trinken und zu essen haben. Da haben wir dann schon sehr schnell gemerkt, als es auch spätestens den Weg in unser Magazin gefunden hat, in unser Printangebot, dass also diese Geschichten hinter den Kulissen die Leute doch sehr stark interessieren. Und dann haben wir eins und eins zusammengezählt. Dann hat uns leider Corona so ein bisschen in die Parade gefahren. Also wir hatten schon vor 2019 die Idee, offiziell dann auch damit zu starten. Und haben dann tatsächlich vor 3,5 Jahren das Ganze mal runtergeschrieben in ein Konzept, wie das mit den Corporate InfluencerInnen in der GLS Bank funktionieren könnte. Und haben mittlerweile jetzt viele, viele Workshops durchgeführt und haben ungefähr 100 Menschen dazu befähigt, Dinge ins Internet zu schreiben. Und aktuell sind davon 40 sehr aktiv und 20, also wirklich jede Woche auch aktiv. Also es macht schon Spaß.
Von wie vielen Mitarbeitenden? Also hast du da eine Prozentzahl, wie viel aktiv sind im Unternehmen?
Wir haben 1000 und also okay. Ungefähr 10% jetzt geschult. Und die 40 sind ja jetzt noch aktiv ungefähr.
Das klingt gut. Und wie seid ihr das direkt am Anfang dann trotzdem angegangen, weil das klingt auch jetzt wieder rückblickend nach so einem logischen Schritt. Irgendwie, wir sind ja eh aktiv, wir machen eh Marketing, wir müssen uns zeigen, wir müssen irgendwie Brand Awareness herstellen. Kennt, glaube ich, jede Marke dieses Bedürfnis dahinter. Und dann ist es natürlich logisch, diese Geschichten hinter den Kulissen interessieren Menschen, wer können die besser erzählen als die Leute, die selber in den Abteilungen arbeiten und direkt mit den Menschen im Kontakt sind. Alles logisch und cool. Seid ihr das dann aber ganz mutig angegangen mit einem kleinen Experiment oder direkt mit einem Auftaktsworkshop oder wie war dann dort wirklich der Anfang oder direkt gesagt, wir holen uns sofort professionelle Hilfe von externen und lassen uns schulen, damit das direkt mit 100 Leuten starten kann?
Nee, wir sind ja nicht mit 100 Menschen gestartet. Wir sind auch ohne aktive Unterstützung von externen, auch bis heute haben wir das durchgezogen. Wir machen also alles in-house. Ich habe die Workshops teilweise alle selber durchgeführt. Und wir haben gestartet eben, als ich gesagt habe, wir haben erstmal dann ein Konzept verfasst, unter der Berücksichtigung, dass bereits Menschen schon aktiv sind und Markenbotschafter sind, obwohl sie es noch gar nicht wissen oder die Begrifflichkeit für sich noch gar nicht verinnerlicht haben. Und es war eben jemand auch aus dem Vorstand bereits aktiv. Das heißt also, die Hürde bis in die Vorstandsetage war sehr niedrig, weil tatsächlich unser Vorstandsmitglied Dirk, der auch selber sehr aktiv eben auf LinkedIn war zu dem damaligen Zeitpunkt, gesagt hat, das ist für uns strategisch, kann das wichtig werden in Zukunft, dass wir Menschen dazu befähigen, eben selber ihre Expertise in dieses Internet zu schreiben. Und dann war es für uns natürlich sehr einfach, darauf aufbauend mit dem Betriebsrat zu sprechen, mit der Personalabteilung, damit wir auch direkt diese rechtlichen Rahmen festlegen, Social Media Guidelines für die Mitarbeitenden, die gab es schon, aber eben erweitern um den Passus, wer sind MarkenbotschafterInnen, was dürfen MarkenbotschafterInnen und in welchem Rahmen dürfen die dann selbstverständlich auch während der Arbeitszeit dieser Tätigkeit nachkommen. Denn du kannst natürlich von MarkenbotschafterInnen nicht verlangen, dass sie das in ihrer Freizeit machen. Das ist völlig klar. Und als wir dieses Grundgerüst dann eben festgezurrt haben, gesagt haben, also diese drei Säulen, die ich gerade schon genannt habe, zum einen eben die Brand Awareness, weil wir haben als Ökobank, wir sind zwar Pionier, uns gibt seit 50 Jahren in Deutschland, aber die meisten Menschen kennen uns tatsächlich noch gar nicht. Das ist unser größtes Bein, was wir haben. Dann suchen wir natürlich auch Fachkräfte. Das heißt, das ganze Thema Employer Branding spielt eine Rolle. Und als dritte Säule natürlich auch der Vertrieb. Das heißt, unsere Angebote, klassisch Konto und Karten, publik bekannt zu machen, dass die Menschen sagen, es wäre vielleicht eine coole Idee, zu einer Bank zu wechseln, die keine Atomkraftwerke baut, nicht in Waffen finanziert, nicht in Massentierhaltung oder für erneuerbare Energien sorgt. Und das sind so die drei Hauptbausteine. Und die Workshops haben wir so auch in drei Stufen aufgebaut. Das heißt, wir haben die interessierten Menschen erstmal so ein bisschen daran geführt, was sind MarkenbotschafterInnen überhaupt? Wir haben auch von vornherein gesagt, dass wir MarkenbotschafterInnen sagen wollen und nicht Corporate Influencer, weil natürlich dieses Wort Influencer immer noch so ein bisschen negativ behaftet ist von den Menschen, die mit einer Flasche Weichspüler am Strand sitzen und sagen, kauf das. Das ist ein bisschen blöd. Und deshalb haben wir gesagt, wir nennen sie die GLS Bank MarkenbotschafterInnen und haben dann den Hashtag Team GLS Bank auch ins Leben gerufen. Und die werden dann eben so in diesen Workshops im ersten so ein bisschen an dieses ganze Thema überhaupt herangeführt, damit sie sich so eine Vorstellung davon machen können, was kommt denn da auf mich zu an Arbeit, inhaltlich, wie kann ich mich mit den Themen, mit denen ich mich in meinem Alltag beschäftige, damit dann auch so auseinandersetzen, dass ich sie zu Papier beziehungsweise verschriftliche. Im zweiten Workshop haben wir dann das ganze Thema LinkedIn-Profil erstellen und professionalisieren, also ordentliche Fotos gemacht, ordentliche Headlines für die Menschen geschrieben, Headerbilder eingefügt, wir sind die Profiltexte mit denen durchgegangen. Und im dritten, und das ist natürlich der wichtigste Baustein, das ganze Thema Networking und Content-Erstellung. Das ist so der grobe Aufbau unserer Workshop-Serie, die ich jetzt in den letzten Jahren dann eben mehrmals gemacht habe. Und zwischendurch gibt's dann eben noch ganz viele andere Bausteine, also Content-Auditing. Ich gucke mir immer wieder die Profile an. Ich schaue mir Beiträge von Menschen aus der Bank an, gebe Tipps und Tricks. Wir haben eine Social-Media-Sprechstunde. Wir machen regelmäßig Online-Meetings und tauschen uns aus. Ich sag jede Der soll sich einen Online-Buddy suchen, dass die sich so ein bisschen auch als Sparringspartner austauschen können, sich gegenseitig mal über die Texte schauen. Und dann gibt es noch eine Teams-Gruppe und jetzt sind wir gerade dabei und versuchen ein Social-Media-Dashboard auch für die, so ein Advocacy-Tool im Haus bei uns zu implementieren, um dann später auch ein paar valide KPIs zu ziehen.
Also ich finde es extrem spannend. Das ist jetzt eine Wand an Informationen gewesen. Was, wenn ich fragen darf, was sind denn für die da dran jetzt in so einem grossen Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, was siehst du als die grösste Herausforderung bei so einem Programm?
Die größte Herausforderung ist immer, dass die Menschen dranbleiben. Das ist so der klassische Spruch. Das Thema Corporate Influencing ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Denn du hast, das merke ich ganz oft, wir haben letztes Jahr auch beim Corporate Influencer Barcamp in Frankfurt darüber gesprochen, du hast so verschiedene Arten von Menschen, die in diese Programme reinkommen. Du hast zum einen eben die Leute, die sind wirklich, die sind Feuer und Flamme und die legen dann los und die schreiben jede Woche ihre ein oder zwei Postings und die kommentieren auch ganz fleißig. Dann hast du so ein paar Leute, die sind erstmal so ein bisschen distanziert und schauen sich das in Ruhe an und fangen dann an, gucken erstmal, dass sie ihr Profil glatt ziehen und schreiben dann ein paar Kommentare und dann kommen so alle 2-3 Wochen mal das erste Posting. Und dann hast du auch Leute, die haben wir in diesem Workshop dann liebevoll die U-Boote genannt, die tauchen dann ab und sind weg und kommen, ja, tauchen irgendwie gar nicht mehr auf. Die waren dann in dem Workshop, aber es passiert einfach nichts. Und ich denke, irgendwann wird so ein programmverantwortliche Person auch an den Punkt kommen zu sagen, jetzt müssen wir mal schauen, wen nehmen wir denn noch weiter mit und wem sagen wir also, es macht keinen Sinn, wenn du jetzt noch quasi offiziell dabei bist, weil du machst ja vielleicht gar nichts. Oder womit kann ich dich unterstützen? Was brauchst du? Brauchst du noch Workshops? Brauchst du Textschreibe-Workshops? Brauchst du Contentplan-Workshops? Sollen wir dir zusammen einen Redaktionsplan erstellen? Sollen wir schauen, für welche Themen stehst du denn? Also es sind ja ganz unterschiedliche Ansätze. Mhm. Aber dieses wirklich die Leute dazu motivieren, dass sie nach 2 Wochen weitermachen, nach 2 Monaten weitermachen, nach einem halben Jahr weitermachen, das ist so die Löwenarbeit auch im Community Management bei dieser ganzen Geschichte, wie ich finde, dass die Leute wirklich kontinuierlich auch dranbleiben, weil du hast meistens auch keine schnellen Erfolge. Und dann kommen natürlich immer so die ganzen Rohrkrepierer so. Ich habe jetzt heute nur 148 Likes und Kommentare und Impressions gehabt. Das liest ja keiner. Ne? Für wen mache ich das denn überhaupt? Und ich sage dann immer, ja, aber wenn du heute eine Person davon überzeugt hast, vielleicht in ihrem Leben ein kleines Stückchen zu verbessern oder ein Konto zu wechseln oder so, dann hast du doch eigentlich alles damit erreicht. Also man muss den Leuten dann auch manchmal so die virtuelle Schulter bieten und die mal in den Arm nehmen und sagen, es geht auch nicht von heute auf morgen. Es ist immer viel Arbeit und das müssen man denen von vornherein klar und transparent sagen. Ich glaube aber an die große Chance, egal ob ein großes, mittleres oder ein kleines Team, dass dieses Markenbotschafter-Ding, also bekannter Schweizer Online-Marketeer hat ja vor einer Woche einen sehr kritischen Beitrag dazu auf LinkedIn verfasst, wenn man das Ganze mal in Relation zu KPI und Ausgaben setzen würde, dass der Return of Investment dann wohl ziemlich mies wäre. Ich glaube, das ist das völlige Gegenteil, denn also ich habe alleine in der letzten Woche 3 Nachrichten bekommen, wo Menschen sagen, sie hätten jetzt bei uns ein Konto eröffnet. Also ich kann es mit mindestens 3 Leads belegen, dass dem nicht so ist.
Zumal man das ja heutzutage immer schwerer rausfinden kann. Wo kommen die Leute her? Wie viele Kontaktpunkte hatten die vorher? Wie ehrlich sind die auch, wenn man die fragt? Also auch das ist ja ganz oft in so einer Customer Journey. Ganz klassisch, wenn du irgendwo gefragt wirst, woher kennen wir dich? Oder woher kennst du uns so viel? Dass man ja auch gar nicht ehrlich antwortet, weil dann die Reise meist schon so weit fortgeschritten ist, dass man sich gar nicht mehr an den Anfang erinnern mag und so weiter. Und letztlich wir sagen ja immer, es sind die Summe aller Teile.
Ja, und jetzt haben wir natürlich ein Angebot, das schmeißt du nicht mal eben in den Warenkorb und klickst auf Kaufen. Also die Bank zu wechseln ist ja für manche Leute schlimmer als Zahnarzt oder Friseur zu wechseln. Da hängen ja auch ein paar bestimmte Voraussetzungen dran. Also jetzt die Schufa kam jetzt auch mit einem neuen Score. Der Bankwechsel wird jetzt auch nicht gerade von der Schufa toll gefunden. Die bevorteilt natürlich eine langfristige Bankmitgliedschaft. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt von einer Bank, die nach wie vor immer noch in Panzer investiert, weg zur GLS-Bank wechseln, dann ist mir das wahrscheinlich egal. Aber wie du schon sagst, der Prozess, den überhaupt in Gang zu bringen, einen Bankwechsel da braucht es schon einige Touchpoints, und wenn der Initialzündung durch einen Mitarbeiter kommt, ist das super.
Genau, und das ist ja dann eher der hintere Part von so einer Reise. Ich glaube, ganz viel passiert immer aus dem engeren Umfeld. Also wenn du, blöd gesagt, ich vergleiche das immer so mit der Straße, wo meine Eltern wohnen, wenn da halt alle Leute 2 Autos haben, ist es sehr einfach, auch 2 Autos zu haben und schwerer, nur ein Auto zu haben und sehr, sehr schwer, gar kein Auto zu haben, weil wir einfach solche Herdentiere nun mal sind an ganz vielen Punkten. Deswegen machen wir auch den Podcast, weil einfach alle anderen auch Podcast machen. Aber es ist ein anderes Thema. Nein, Spaß. Aber das beginnt natürlich immer im Privaten oder durch irgendwelche Auslöser zu sagen, ich denke mal darüber nach oder mir ist das Thema wahrscheinlich eh schon wichtig. Dann stellt sich natürlich immer die Frage, wohin gehe ich denn? Wohin will ich denn wechseln? Und wenn ich dann natürlich eine Bank habe, wo ich sogar weiß, wer dort arbeitet und ich folge einer Person, wahrscheinlich auch aus einem persönlichen Interesse heraus. Dies Test, ja, das auch noch, genau. Also hinten muss natürlich der Ablauf immer noch stimmen und so. Ich habe auch schon Dinge abgebrochen, weil im Verkaufsprozess oder dann wirklich im Warenkorb irgendwas hängen geblieben ist, ich keine Nerven mehr hatte, habe die Website geschlossen und nach 3 Tagen war das Ding dann vergessen. Also das, auch das wieder, ne, Summe aller Teile, da muss wirklich so ein Fluss da durchgehen. Und ich meine, man folgt Leuten wie dir beispielsweise oder Team GLS auch nicht aus der Motivation, ich eröffne ein Konto und dann seid ihr alle weg, sondern man folgt euch ja auch mehr aus einem persönlichen Interesse daran. Weniger, ich will wissen, was macht die Bank gerade, sondern mehr, du bist Ruven, ich finde dein Content klasse und lustigerweise bist du bei der GLS und wir finden es spannend, was du machst und du bist mal bei uns im Podcast und so kommt dann irgendwie eins zum anderen und das hören dann wieder 3 Leute und vielleicht wechselt ja, wenn das jetzt irgendjemand hört, dann auch noch die Bank. Also das sind ja so verrückte Reisen, gerade bei diesen schweren, komplizierten, erklärungsbedürftigen Produkten. Deswegen würde ich auch mal diesen langen Widerspruch hier zu beenden, da auch ganz klar sagen, ihr macht alles richtig in der Hinsicht. Aber, und da würde ich jetzt eine Frage anschließen, ihr macht das ja aufgrund eurer starken Marke. Und ich habe das vorhin vor allem so verstanden, Team GLS, das bedeutet ja auch schon, wir sind ein Team, wir sprechen geschlossen eine Sprache, wir stehen für eine Sache ein, wir können uns dadurch auch gut miteinander motivieren, um weiterzukommen und voranzukommen. Und wir haben einfach im Hintergrund eine starke Marke, die es uns eigentlich leicht macht, die Guten zu sein in dem ganzen Bankgeschäft, wenn man so will, oder?
Ja, das stimmt. Ich würde uns aber, also so ein bisschen auch als Love Brand unter den Banken bezeichnen, zumindest in Deutschland, was wir. Also wir sind ja auch eine Genossenschaftsbank, das heißt, die Bank gehört nicht irgendwelchen Aktionären oder AktionärInnen, sondern die Bank gehört aktuell knapp 140.000 Menschen. Und das unterscheidet uns natürlich schon mal von einer klassischen Großbank sehr deutlich. Und dann haben wir natürlich immer noch den Ansatz, dass unser gesamtes Anlageuniversum irgendwann mal wieder mit dem 1,5-Grad-Klimaziel in Einklang geht. Und das sind natürlich Ziele, in denen wir zehren und wir veröffentlichen unsere Kredite. Also du kannst bei uns auf der Webseite im Nachhaltigkeitsbericht kannst du sehen, wer bekommt denn von uns die 24.000 Euro für eine neue Scheune oder die 78.000 für den Erweiterungsbau einer Kita. Also dieses ganze Thema auch Transparenz und Fairness hat uns zu der Marke gemacht, die wir nach 52 Jahren heute sind. Und wenn wir das so nicht gemacht hätten, also auch die Pioniere in der noch analogen Zeit vorher, haben da eine ganz tolle Vorarbeit geleistet, um das Geld eben wirklich dahin zu bringen, wo es für Mensch und Natur am sinnvollsten und am sinnstiftendsten ist. Und diese Geschichten erzählen wir natürlich heute weiter, die erzählen unsere Mitarbeitenden weiter. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wir geben da auch keine Vorgaben, damit es wirklich, und jetzt kommt wieder dieses Wort, authentisch bleibt. Also wir sagen nicht, poste heute bitte mal das oder dies oder jenes oder das darfst du nicht sagen oder das musst du bitte anders formulieren. Und da wissen wir, dass wir da wirklich auf dem Content-Regenbogen sitzen, weil wir genau wissen, dass ganz andere Unternehmen ganz andere Compliance-Richtlinien haben. Und das machen wir aber bewusst, damit eben genau dieses Erlebnis auch sich MarkenbotschafterInnen anzuschließen und denen zuzuhören und ihre Geschichten zu erfahren, wirklich so authentisch wie möglich bleibt. Und also wir sind natürlich auch als Kommunikationsabteilung Anlaufstelle für alle, die sagen, ich habe hier, ne, könnt ihr mal drauf gucken, mein Text, ich fühle mich da noch nicht wohl, aber dann geben wir Hilfestellung, aber es wird nicht so sein, dass wir dann eine E-Mail an alle MarkenbotschafterInnen schreiben und sagen, bitte postet das nächste Woche mal, wir haben da jetzt wieder ein Schwerpunktthema XY. Also wir sagen natürlich, pass mal auf, bei uns im Redaktionsplan für die nächsten Wochen steht dieses oder jenes, wer da eine spannende Geschichte dazu zu erzählen hat, damit es wie ein roter Faden wird, dass es passt, das ist völlig okay, aber wir machen gar keine Vorgaben. Und ich glaube, das ist auch das, warum es bei uns so gut funktioniert, denn ich habe immer ein mieses Gefühl, wenn ich Mitarbeitenden, die ja ihre privaten Kanäle dafür hergeben und auch wirklich hinter den Botschaften stehen müssen, wenn ich da anfangen würde, Vorgaben zu machen.
Zeugt ja immer von diesem, man kann besonders gut Vertrauen geben, je stärker die innere Basis oder die eigene Substanz ist. Und wenn du schon weißt, mit der Marke als solche machen wir eigentlich alles richtig, also wir sind ehrlich vom Produkt bis zur Kommunikation nach außen, fällt es natürlich umso einfacher, genauso da anzuschließen und zu sagen, ich erzähle die Geschichte einfach aus meiner Perspektive als Mitarbeiter, Mitarbeiterin weiter. Und das schafft dann den roten Faden, von dem du gerade gesprochen hast.
Aber wenn du sagst, ihr habt eigentlich recht lockere Vorgaben, heisst das auch, ihr habt zum Beispiel keine bis wenig Vorgaben, was jetzt zum Beispiel am Turnus vom Content besteht. Also, ihr sagt auch nicht, hey, wenn du in dem Programm teilnehmen willst, dann musst du halt mindestens einmal in der Woche etwas posten. Oder gibt's das auch gar nicht?
Es ist natürlich die Wunschvorstellung eines jeden Corporate Influencer Programmverantwortlicher Person, dass das so wäre. Natürlich auch, weil wir ja alle wissen, LinkedIn hätte gerne, dass jeder einen Beitrag die Woche schreibt, aber das wirst du von vornherein nicht schaffen. Weil, das habe ich vorhin schon kurz erklärt, die Menschen natürlich auch jetzt in eine Situation kommen, obwohl sie so 1 bis 2 Wochenstunden freigestellt bekämen, arbeitsrechtlich, aber natürlich erstmal auch in diese ganze Situation, wenn sie sich bisher noch nicht damit befasst haben, reinzuwachsen. Also ich habe auch ein schönes PDF, wie man so sukzessive jeden Tag einfach mal so erstmal 5 Minuten am Tag, dann 10 Minuten am Tag, dann 15 Minuten am Tag, also Kaffee kochen, Computer hochfahren, 2, 3 Kommentare abgeben, den Feed durchschauen, wo ist denn ein spannendes Thema, und das muss natürlich auch, da muss man reinwachsen, wie in den neuen Job, ist LinkedIn ja dann vielleicht auch ein neuer Job, und die Menschen müssen einfach schauen, zum Beispiel die, die vertrieblich arbeiten, dass sie sagen, ich telefoniere 15 Minuten am Tag weniger, dafür mache ich 15 Minuten am Tag LinkedIn. Und dann kommt natürlich, und das sagte ich ja vorhin schon, irgendwann der Punkt, an dem man sagt, wer macht das denn jetzt? Und wie lange ist die Person dabei? Und wann hat sie ihren letzten Post verfasst? Und müssen wir da mal nachhaken und fragen, woran liegt's denn? Oder ist das Interesse nicht mehr so groß? Oder also gibt's unterschiedliche Fragestellungen, die man an die Menschen hat, warum sie dann plötzlich nicht mehr schreiben, oder, und das ist ganz spannend zu beobachten, wenn man dann mal mit denen spricht, dass die Leute dann, ja, ich hatte dann keine Zeit mehr, oder ich hatte Urlaub, oder meine Frau ist schwanger geworden. Und da gibt's für alles Mittel und Wege, wenn das Interesse dabei bleibt, natürlich die Menschen da rauszuholen mit fachlicher Unterstützung, ne? Aber irgendwann wird's auch Menschen geben, da muss man halt sagen, okay, wenn das jetzt einfach nicht mehr das Richtige für dich ist, dann ist auch gut, aber dann vielleicht hast du ja irgendwann mal wieder Bock einzusteigen, aber dann ist auch die Unterstützung unsererseits jetzt erstmal weg, und dann gibt's jetzt auch die Zeit, das Zeitkontingent, das ist dann für dich jetzt eben auch vorbei. Ne? Da muss man dann auch mal ganz klare qualitative Richtlinien ziehen.
Ein Hauptmerkmal oder eine Hauptvoraussetzung, die ich so mitbekommen habe, ist, dass ihr auf jeden Fall Ansprechpersonen habt. Also wahrscheinlich du als Hauptansprechperson zu sagen, ich bin immer da, wenn irgendwas ist, ihr könnt auf mich zugehen. Und einen zweiten Punkt, da würde ich gerne noch mehr reingehen, ist der Faktor Team. Ist das eine relevante Größe, zu sagen, wir treffen uns regelmäßig, es gibt regelmäßig Art Weiterbildungen, keine Ahnung, dass man sagt, jetzt gibt es noch einen Workshop zum Thema Storytelling, da gibt es ein neues Feature auf LinkedIn, hier habt ihr schon mal ein Guideline dazu, eine Empfehlung. Also weil du ja meintest, das Wichtigste ist, die Leute am Ball zu behalten. Wenn die sehen, wie toll manche Beiträge durch die Decke gehen von Kollege, Kollegin XY, ist das ja auch manchmal eine Art Ansporn zu sagen, jetzt will ich das aber auch. Ja. Und man baut sich ja auch was persönlich damit auf. Also das ist ja für alle Beteiligten positiv.
Also wir haben natürlich, wie in den meisten Unternehmen, auch dann so ein Gruppenchat dafür, wo die ganzen MarkenbotschafterInnen drin sind. Und ich poste da jede Woche was rein, sei es spannende Beiträge von KollegInnen, ne, mit der Aufgabe beziehungsweise mit dem Hinweis, die Person doch vielleicht ein bisschen zu unterstützen. Da muss man allerdings natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass das nicht in so eine Richtung Engagement-Pot geht. Also ich sage den Leuten schon, versucht bitte, dass ihr euch alle eure eigenen Netzwerke aufbaut und nicht nur in diesem GLS-Kosmos rumwabert, sondern geht raus, baut euch ein eigenes Netzwerk auf, denn das ist natürlich so ein organisches Wachstum, ist das A und O. Und dann gebe ich Tipps, was gibt's Neues bei LinkedIn? Was gibt's für Trends, also ich habe jetzt auch gerade, du hast gesagt, KPIs und Zahlen, gab jetzt so eine schöne Studie von einem Tool-Anbieter, und dann ging so eine ganz neue Tabelle, welche Reichweiten sind jetzt überhaupt noch Standard, Median, gut und viral. Und dann kann man auch die Leute damit dafür begeistern zu sagen, also auch aktuell, selbst wenn du unter 1000 Follower hast, dann bist du mit 178 Impressions, bist du noch gut dabei, um die Leute auch an der Stelle zu motivieren, weil ja durch den Algorithmus, der jetzt wieder verändert wurde, die Impressions ganz stark runtergegangen sind und die Leute alle immer sagen, ja, meine Beiträge liest ja keiner mehr. Also da muss man da auch fachlich ein bisschen die Leute unterstützen und sagen, es ist alles gar nicht so schlimm. Dann schreibe ich den Leuten zum Thema Barrierefreiheit. Bitte keine Fettschrift benutzen. Die neuen Bildformate sind. Es würde sich für das Thema XY ein Karussell anbieten. Wer hat Fragen zu X und jenem Thema? Wir haben einen Test gewonnen. Wer braucht Unterstützung? Wer braucht Bildmaterial? Wer möchte ein Posting machen. Und die Leute unterhalten sich eben auch untereinander, ne? Also einer schreibt, ich habe was geschrieben zum Thema XY, guckt doch mal drauf, wie findet ihr das, gebt mir bitte Feedback. Also wir haben da schon so eine gute Austauschkultur und wir haben als bundesweit agierende Bank natürlich die Herausforderung, dass wir größtenteils virtuell zusammenarbeiten müssen. Also es wird nicht das große Corporate Influencer-Treffen der GLS Bank geben, wo dann alle 100 Menschen mal nach Bochum kommen. Dafür haben wir auch leider nicht die finanziellen Ressourcen im Rahmen dieses Programms, das muss man ganz klar sehen. Aber wir machen mit allen digitalen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, das Beste raus. Und wir sind ja als Social-Media-Team ganz gut aufgestellt mit zwei Vollzeitkräften, die sich auch gegenseitig vertreten. Also es ist immer jemand ansprechbar. Wir haben noch eine Praktikantin, eine Werkstudentin und noch jemand aus der Presse und eine Grafikerin, die so ein bisschen mit draufschauen. Also sind ganz viele Menschen, die auch gefragt werden können. Und von daher also wird das Know-how auch nicht plötzlich wegbrechen, wenn ich mal Urlaub habe oder mir einen Fuß breche oder so. Im Gegenteil. Also meine Kollegin Nathalie, die ist da auch genauso im Thema wie ich und wir sind immer und überall ansprechbar, außer am Wochenende oder wenn ich auf dem Rennrad sitze.
Oder wenn du mit uns gerade Podcasts aufnimmst.
Aber oder wenn ich okay. in einem Podcast bin oder wenn ich die Katze fütter.
Sehr gut. Bevor wir das gleich mal so ein bisschen auf KMUs übertragen, was die aus all dem mitnehmen können, würde mich noch interessieren, jetzt ging es ja vor allem ums Thema LinkedIn. Wenn man jetzt sagt, Markenbotschafterinnen, die sprechen für die Marke, die sind eigene oder eigenständige Personal Brands wahrscheinlich auch, dann kann man das ja über die Plattform hinaus auch denken. Wie seid ihr denn aufgeschlossen gegenüber Instagram, weiß ich nicht, einen eigenen Blog schreiben, TikTok oder bis hin zu, die dürfen dann auch auf Speaking-Events gehen, dürfen dort die Geschichte weiter erzählen. Es geht auch darum, die Leute auf Messen zu schicken und das dann wiederum als Content zu verarbeiten. Man kann das ja sehr ganzheitlich sehen, dieses Creator-Sein oder Markenbotschafterin-Sein. Wie relevant ist denn das Thema für euch?
Es ist total relevant. Also meine Kollegin Manuela Zenker, die kümmert sich um Nachwuchskräfte und die Auszubildenden, die macht das auf Instagram, weil sie natürlich sagt, wenn ich zu einer Ausbildungsmesse fahre, dann poste ich das in meinen Stories, weil natürlich klar da eher tendenziell junge Menschen sind, die vielleicht einen Ausbildungsplatz suchen. Also wir machen auch gar keine Vorgaben, was den Kanal betrifft. Wenn jemand sagt, ich habe bereits eine starke Community bei Blue Sky, bei Mastodon, bei Threads, wo auch immer, dann soll die Person das doch natürlich gerne da machen. Also es ist kein Muss, das unbedingt bei LinkedIn zu tun. LinkedIn bietet sich natürlich, das wissen wir alle, ganz gut dafür an. Ich würde sagen, zu 90% ist es auch ungefähr so der beste Kanal dafür. Aber wenn jemand sagt, ich bin bei Reddit super unterwegs, dann ja, dann mach das doch bei Reddit. Ist doch super. Wenn du deine Community dort erreichst, ne, klassische Zielgruppenansprache, dann mach das dort. Also da sind wir natürlich auch völlig offen. Und einige tun das eben auch. Vorhin genannter Kollege Stefan, der hat auch auf Instagram angefangen und ist dann ganz spät erst rüber zu LinkedIn und ist jetzt erst da aktiv. Ne? Also da habe ich gar keine Probleme, im Gegenteil. Also wenn sich jemand in irgendeinem Kanal wohlfühlt, also Mastodon-Freak ist oder Fediverse oder sonst was, dann soll die Person das doch gerne tun. Ich habe es ja selber früher auch auf Twitter gemacht. Das wird auch irgendwie alles funktionieren. Ob man's, dann wird es natürlich noch schwerer mit der Messbarkeit, weil es da gar keine Statistiken gibt in diesen dezentralen Netzwerken. Jetzt schießen ja noch mindestens 6 neue, ne, mit W-Social, Vidium, IU, was habe ich heute bekommen? Jetzt gibt es tatsächlich auch aus Deutschland bald einen Open-Source-Ableger, die wollen das neue datenschutzkonforme LinkedIn werden. Habe ich heute noch einen Artikel gelesen, da stehe ich jetzt schon auf der Warteliste. Also wir probieren auch als Bank alles aus. Wir waren früher auch bei Elo, GNU Social, wir sind bei Mastodon, wir sind bei Pinterest mit 92 Follower im Moment. Also wir schauen uns ja auch selber alle Kanäle an und warum soll ich den MarkenbotschafterInnen dann diese Chance verwehren, da unterwegs zu sein? Das wäre ja Quatsch.
Absolut, aber es ist schon so, dass ihr als Bank, als Unternehmen auf jeder dieser Plattformen auch vertreten seid, wie als Art Backup zu sagen, guck mal, das ist jetzt nicht dahergesagt, die GLS gibt's wirklich, hier ist der Account, da könnt ihr auch reinfolgen, wenn ihr mehr erfahren wollt beispielsweise.
Genau, wir sind ja als Bank auch überall vertreten. Außer auf X, das geht nicht mehr.
Ja, verstehe ich. Jetzt, wir hatten ja die Hauptthese, Vince, willst du mal übernehmen zum Thema, Wir hoffen, euch hat die Folge bisher gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und bewertet den ganzen Spaß auf Spotify oder Apple Podcast, damit noch mehr Menschen Branding ohne Bullshit hören können. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, also wir haben jetzt eben mega viel aus deiner Erfahrung, aus deinem Alltag gehört, eben quasi mit 1000 Mitarbeitern. Was würdest jetzt du sagen, wo wären jetzt zum Beispiel die grössten Herausforderungen aus deiner Sicht? Bei einem KMU mit 20 bis 50 Leuten, wie würdest du dort so ein Programm ins Leben rufen? Vielleicht, keine Ahnung, in 5 Schritten. So anders ist es ja gar nicht, aber vielleicht ist es für die einen oder anderen, die zuhören, halt sehr abstrakt und denken, ah, oh, fuck, ja, wovon
nee, also ich glaube, dass kommunikationsverantwortliche Menschen in kleineren Betrieben 2 große Hürden unter Umständen haben. Das eine ist Chefin oder Chef und das zweite ist Pressesprecher oder Pressesprecherin. Weil das sind so die klassischen neuralgischen Stellen in kleineren Unternehmen, die ganz viel Angst davor haben, wenn plötzlich andere Personen, die nicht in Kommunikationsverantwortung stehen, Dinge ins Internet schreiben, über das Unternehmen. Und ich glaube, da muss dann einfach in der Unternehmenskultur, ne, davon sprechen ja auch gerade alle, einiges passieren, dass eben klar wird, dass es gar nicht wehtut. Im Gegenteil, die MarkenbotschafterInnen sind die besten Markenbotschafter, die man kriegen kann. Ich muss keine Influencer kaufen für teuer Geld. Wenn jemand eine intrinsische Motivation hat, über die eigene Arbeit zu schreiben, dann lass die Person das doch bitte tun. Der Pressesprecher wird ja dadurch nicht, ihm wird ja nichts weggenommen. Aber ich glaube, viele haben wirklich Angst davor, dass plötzlich so Kontrollverlust, Informationen dringen nach außen, die ich nicht mehr leiten kann. Und ich glaube, da muss einfach in den Köpfen der verantwortlichen Menschen ein Schalter umgelegt werden und zu sagen, nee, wir probieren das jetzt mindestens mal aus und dann aber nicht nur 3 Monate oder 6 Monate, sondern mindestens ein Jahr und schauen mal, wohin bringt uns das denn? Und wenn man vernünftige Social Media Guidelines hat, dann werden die Menschen sich ja auch nicht wie offene Hose benehmen. Genauso wie es ja auch noch Compliance-rechtliche Geschichten gibt oder juristische, regulatorische Sachen. Also es gibt auch so ein paar Kleinigkeiten, an die müssen sich die Menschen bei uns aus der Bank richten. Da dürfen sie natürlich nicht drüber sprechen. Bankgeheimnis, ganz klar. Aber sonst lassen wir den Menschen natürlich freie Hand. Und ich glaube, das ist eine ganz große Hürde für viele, gerade so unternehmergeführte Unternehmen oder UnternehmerInnen geführte Unternehmen, die einfach diese Sachen nicht loslassen können, die so eine Kontrolle haben wollen. Gerade kleine Unternehmen haben ja immer so die große Angst vor dem Shitstorm. Aber dann definier doch erstmal einen Shitstorm. Also wenn es nicht in der Tagesschau ist oder im Schweizer Fernsehen in den Tagesnachrichten, dann ist es doch kein Shitstorm. Also das muss man dann auch ein bisschen relativieren und mal sagen, lass uns doch einfach mal drüber sprechen und dann schauen wir uns das mal an und dann legen wir einfach mal los.
So ein Post ist ja auch innerhalb von Sekunden gelöscht und das Internet vergisst Dinge sehr, sehr schnell. Also außer es sind manche andere Dinge, dann manchmal auch nicht. Aber ich glaube, wen interessieren denn schon KMU? Also.
Ja, aber ganz ehrlich, selbst wenn ein, egal wie großes Unternehmen, Scheiße baut, dann gibt's doch 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe wirklich Scheiße gebaut, dann muss ich mich dafür entschuldigen. Oder ich habe nicht Scheiße gebaut, dann kann man sagen, das kann man doch auch konstruktiv, kritisch annehmen. Also das Schlimmste ist ja eben wegducken. Aber wenn ich mit einer Kommunikationskrise, egal in welcher Form und wie groß die ist, konstruktiv umgehe, dann passiert doch nichts. So, und was soll da jetzt passieren? Wenn so ein Mitarbeiter sagt, ich habe heute 5 Meter Kabel zu viel abgeschnitten oder so. Also ich verstehe diese Ängste nicht, ne?
Wo? Zum dir Hemmschwelle vielleicht noch ein bisschen noch mehr entschärfen. Wo würdest denn du aus deiner Erfahrung aus deiner Sicht die grössten Vorteile eben genau für so KMU sehen? Zum einfach starten mit so einem Programm.
Also wenn ein KMU 5 Mitarbeitende auf LinkedIn starten lässt und die rechnen am Ende des Jahres mal die Impressions zusammen und dann einen kalkulatorischen CPC von 50 Euro oder 50 Franken gegen einen 1000er Kontaktpreis, dann werden die, glaube ich, sehr schnell merken, dass sie so viel Werbegeld gar nicht hätten ausgeben können, um Ads zu schalten.
Punkt. Vertrauensbasis, und den kannst du nicht messen, denke ich.
Eben.
Weil Ads sind Ads und Content von Menschen ist Content von Menschen und das eine willst du sehen, das andere, dafür öffnest du die Plattform und wegen des anderen, wegen der Ads, schließt du die Plattform im Zweifelsfall wieder.
Genau, so ungefähr.
Ich würde noch einen anderen Aspekt reinbringen, den wir ja auch ganz oft im Podcast schon erwähnt haben. Ich glaube, der Grundfehler von so kleineren Unternehmen ist immer, sich so verhalten zu wollen wie große Unternehmen. Also zu denken, wir müssen Marke so kompliziert denken, wir brauchen die ganzen Guidelines dafür. Wir können das nicht starten, weil Budget fehlt. All diese Punkte. Dabei wollen ja gerade die größten Konzerne dieser Welt, also sei es jetzt Adidas oder die anderen Sportmarkenhersteller, so klein und nahbar sein wie möglich. Also die wären am liebsten das kleine KMU von um der Ecke, um ganz, ganz nahbar mit den Sportplatz finanzieren zu dürfen und da die Shirts zu verteilen und neue Kundschaft zu gewinnen. Und dieses Missverständnis müsste man irgendwie aufheben. Deswegen dachte ich vorhin auch, Ruben, als du meintest, da will sich niemand in die Karten gucken lassen, da haben Marketingverantwortliche Angst, dass irgendwas falsch gemacht wird, dass es einen falschen Umgang gibt mit den Plattformen. Aber letztlich ist es ja immer ein fehlendes Verständnis, was eigentlich Marke überhaupt ist und wie das eigentlich Marke wirklich alles betrifft, was du machst. Jede Haltung, jede Handlung, jeder Service, jedes Produkt, was über den Tisch läuft, das ist alles Teil deiner Marke. Und das kann alles dazu führen, dass sie schlecht wahrgenommen wird oder gut wahrgenommen wird.
Ja, gebe ich dir völlig recht.
Sehr gut, das wollten wir hören.
Ich habe auch, ja, also was ich so toll finde bei uns im Unternehmen ist, ich habe auch regelmäßig die Möglichkeit, in anderen Abteilungen zu hospitieren. Und ich war letztens mal in der telefonischen Service-Hotline und habe dann da am Tisch mit einem Headset mitgesessen und gehört, wie die Leute anrufen und dann werden deren Probleme gelöst und dann bedanken die sich noch. Also da kriegt man auch ganz tolle Einblicke und das sind ja eben wirklich die Geschichten, die es sich lohnt zu erzählen und das, was die Leute auch hören wollen und eben nicht irgendwelche Ads sehen wollen. Und diese Geschichten gilt es zu erzählen und da ist es dann auch völlig egal, wie groß das Unternehmen ist und da muss man den Leuten einfach wirklich vertrauen und die Zügel als Unternehmer, Unternehmerin mal ein bisschen lockern und sagen, das wird bestimmt ganz toll werden. Und wenn es nicht toll wird, dann haben wir auch was draus gelernt. Aber das Schlimmste ist ja, es nicht zu versuchen.
Deswegen hilft es ja auch immer, als Experiment zu starten, zu sagen, wenn das wirklich nichts wird, wir haben es versucht, wir haben 60 Tage durchgehalten, wir haben danach ein Fazit für uns gezogen oder im Idealfall hält man 90 Tage durch und dann kann man immer noch sagen, wir brechen das Ganze ab. Und dann ist die Sache vergessen, also dann geht das Leben ja weiter. Aber ich glaube, ein Hauptfaktor oder zwei Hauptfaktoren, um das mal wieder so zusammenzufassen, zum zweiten Mal hier. Einerseits, ihr hattet eine Führungspersönlichkeit in der Chefetage, die das Bewusstsein hatte, warum das Thema so wichtig ist. Und der zweite Faktor ist Thema Kultur. So was ich von dir raushöre, ist ja nicht nur, ihr seid eine tolle Bank und macht tolle Sachen, sondern das weiß auch jeder oder jede, die bei euch arbeitet und alle leben das. Also es gibt ja auch keine Missgunst wahrscheinlich gegenüber den Markenbotschafterinnen oder Neid oder was auch immer oder solche Sachen. Oder vielleicht.
Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Das ist noch, also wenn du so ein Programm startest, auch die Transparenz nach innen. Ne? Damit sich keiner ausgeschlossen fühlt, damit keiner dann guckt und sagt, ja, was daddelt denn die Müller wieder den ganzen Tag auf LinkedIn darum? Ja, die Müller hat dafür ein Kontingent Zeit zur Verfügung. Und wenn die morgens, mittags und abends drei kleine Kommentare von je 27 Sekunden schreibt, dann sind das auch nur 6,4 Minuten am Tag. Aber um diese Neiddiskussion eben auszumerzen, muss man so ein Programm frühzeitig auch in den Intranet ganz präsent machen und sagen, wir fangen damit an. Ihr werdet vielleicht in Zukunft sehen, Menschen schreiben Dinge aus ihrer Arbeitswelt ins Internet rein. Und wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen und damit hebelst du ganz schnell diese Neiddebatte auch aus.
Mhm. Plus muss man erklären, warum das gut ist. Also wirklich zu sagen, das bringt unsere Marke dies, das, jenes oder ist das dann schon wieder ein Schritt zu viel?
Nee, ich glaube schon, dass man das durchaus machen kann, weil es ja auch KritikerInnen geben wird, die es vielleicht auch gar nicht verstehen, die es doof finden und die kann man ja auf dem Wege ganz gut abholen.
Dann ist es ja meist trotzdem ein Gesetz der Masse, ne? Also wenn alle damit in Ordnung bist, bleibst du entweder Miesepeter oder passt dich an.
Ganz ehrlich, es wird ja unter 1000 Mitarbeitenden immer Leute geben, die unternehmerische Entscheidungen, egal in welche Richtung, scheiße finden. Dann ist das so. Da muss ich aber mit leben, dass einer sagt, nee, das finde ich jetzt aber nicht gut, was wir da machen. Ne? Aber das kann ich ja mit einem Auge wegzucken.
Muss er nicht mitmachen.
Nein.
Wie denkst du denn, um mal rauszukommen aus diesem ganzen Silo-Denken, weil das ja dann doch für manche jetzt wieder schon so abgegrenzt, abgekapselt als Corporate Influencing oder Markenbotschafterin als ein Marketing-Element abgestempelt wird und dann gibt's halt entweder ein Häkchen dran für ja, versuchen wir oder nein, machen wir nicht. Letztlich gehört ja irgendwie in der Creator Economy, wo wir uns aktuell befinden, alles miteinander zusammen. Und deswegen meinte ich ja vorhin auch Personal Brands, die dürfen dann auf Events sprechen, vielleicht macht man selber ein Event, vielleicht arbeitet man auch in-house mit anderen Creatern von außerhalb zusammen oder geht andere Partnerschaften ein. Wie handhabt ihr denn das? Also wie offen, jetzt nochmal fernab von den Plattformen, denkt ihr denn all diese Möglichkeiten, die es aktuell eigentlich gibt?
Also wir versuchen natürlich, dass wir den Redaktionsplan in das Team reintragen und sagen, pass mal auf, die Bank schreibt nächste Woche über das Thema XY. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja, wenn das in eure Abteilung passt oder in euer Tagesgeschäft, könnt ihr euch ja da dranhängen. Dann hast du natürlich den roten Faden durch den Redaktionsplan der Bank und die Mitarbeitenden tragen das noch weiter. Oder es gibt ja auch viele Markenbotschafter, die werden manchmal so ein bisschen spötterisch auch Brand Ambassador genannt, weil es einfach Menschen sind, die im Unternehmen gerne arbeiten und auch die Unternehmensinformationen teilen, aber nicht selber gerne präsent sind. Die teilen ja auch einfach die Unternehmenspostings zum Beispiel. Gibt es ja auch viele. Die sind auch noch nicht mal bei uns offiziell im Programm. Die sind dann aber bei LinkedIn und teilen, was die Bank so schreibt. Und dann ist es aber tatsächlich auch so, dass das passiert nicht nur mir, ich werde in so einen Podcast eingeladen, aber ganz andere Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen, die werden auch dann eben auf Fachkonferenzen, auf irgendwelche Messen eingeladen. Das passiert natürlich und da freuen wir uns und wir versuchen dann auch möglichst immer Menschen dann zu diesen Veranstaltungen hinzuschicken, wenn es dann auch nicht vielleicht unmittelbar die Person ist, die angefragt wurde. Also ich habe ja auch nicht immer Zeit oder es kommt vielleicht irgendein anderes Online-Marketing-Thema, dann schicke ich eine Kollegin oder einen Kollegen dahin oder zu einer anderen Podcast-Aufnahme, wenn es jetzt zum Beispiel nicht um Corporate Influencing geht. Und so hast du natürlich auch über die Markenbotschafter eine Markenbekanntheit im analogen Raum, auf Events und Messen sowieso. Die sind ja meistens auch gesetzt. Also wenn wir zur großen deutschen Biofachmesse fahren, die Biofach in Nürnberg, da sind 20 Kolleginnen vor Ort, die vernetzen sich auch wieder mit anderen Menschen auf LinkedIn und dann sagt er, komm noch mal vorbei und mach doch mal bei uns eine Keynote oder so. Das geht dann Hand in Hand und das ist natürlich super.
Und ansonsten habt ihr große Kampagnen und Paid Ads und Creator-Partnerschaften, die auch noch eine Rolle spielen? Also
so große Kampagnen haben wir gar nicht.
Kosmos? Okay.
Also wir sind ja als nachhaltige Bank auch, müssen ja selber mit unserem eigenen Geld und auch mit dem Werbebudget nachhaltig umgehen. Und ich glaube, was wir so an Werbebudget zur Verfügung haben, da lacht sich so manche große regionale Sparkasse dann doch drüber kaputt. Aber wir schalten natürlich.
Ja, aber ich meine, die machen da draus irgendwie paar Luftballons in Rot und Gummibärchen und
das hast du,
keine Ahnung, den lokalen Fußballplatz. Das
ja,
darf Sport, ich auch sagen, Sport, ich bin da nicht befangen.
Ja, genau, ihr in der Schweiz seid ja so, ihr könnt ja nicht zur GLS-Bahn kommen in der Schweiz, leider. Das wird wahrscheinlich für euch zu teuer, aber es gibt ja die in Olten. Die Alternative Bank Schweiz, genau, ja.
Ja. Da bin ich jetzt Mitglied und ich.
Die ja auch zu GABV gehören, ja.
Ich schicke denen das einfach, die Folge. Ich habe denen schon mal ganz dreist angeboten und habe gemeint.
Ich habe den Namen vergessen, die freut sich. Aber die treffe ich, glaube ich, wir haben eine Weiterbildung dieses Jahr von der GABV. Das ist so ein Dachverband von internationalen nachhaltigen Banken. Die treffen sich zu ihrem Annual Meeting dieses Jahr zur Summer School in Irland. Und da darf ich dieses Jahr auch mal mitfahren und dann werde ich von der ABS, glaube ich, auch ein paar Leute treffen.
Sehr gut. Also ganz liebe Grüße, die dürfen von euch lernen. Ich denke mir immer so, mach doch was draus.
Wir tauschen uns ja eh schon aus. Ja. Ne? Das ist ja das Schöne.
Gut.
Von daher.
Sehr gut. So ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Was denkst du denn gerade im Hinblick Creator Economy? Es wird irgendwie Grenzen lösen sich auf, es gibt immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Formate, immer mehr Sachen. Es wird wahrscheinlich auch für Menschen sehr schnell überfordernd und ja, schwierig, da mithalten zu können. Aber was denkst du, wohin wird sich das entwickeln? Werden noch mehr Unternehmen aufsteigen und Richtung Markenbotschafterin investieren? Wird sich dieser Begriff Markenbotschafterin oder das, was sich dahinter verbirgt, weiterentwickeln? Wird sich es abändern? Spielt KI eine Rolle? Was sind so deine Gedanken, wenn du so ein bisschen in die nächsten Jahre schaust?
Also KI spielt nach meinem Verständnis im Moment eine noch untergeordnete Rolle, die aber insofern dieses ganze Thema Corporate Influencing dahingehend beeinflusst, dass natürlich jeder meint, er könnte jetzt Content schnell in Sekundenschnelle produzieren und produziert aber eigentlich leider ganz viel Müll. Und wir erleben ja jetzt schon so eine KI-generierte Content-Schwemme, wo du dann schon siehst, also es gibt ja diesen ketzerischen langen Bindestrich und die Aufzählung mit der blauen Raute und die Doppel-Emojis. Und ich hoffe, dass sich da in nächster Zeit noch ganz schnell was tun wird, auch seitens der Netzwerke, dass sie diese Content-Formen irgendwie versuchen zu analysieren, zu erkennen und unterzuordnen, dass also echter, handgemachter oder zumindest von Menschen produzierter, echter Content nach wie vor first sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten 3 Jahren durch die geopolitischen Spannungen und die Bestrebungen von Menschen, die Big Tech-Netzwerke zu verlassen, sich das Ganze noch sehr stark auf verschiedene Netzwerke aufdröseln wird. Also ich glaube, dass viele Menschen jetzt ins Fediverse gehen werden und sich dann auf die verschiedenen Mastodon-Instanzen vielleicht und Blue Sky und wie sie alle heißen aufteilen oder auf die neuen Player, die jetzt nach EU-Konformität und nicht auf irgendwelchen Amazon AWS-Cloud-Servern. Also da spielen ja eine ganze Menge Faktoren, wenn man sich auch ein bisschen ethisch damit befasst. Eine Rolle, von der wir heute noch gar nicht sagen können, gibt's Facebook in 5 Jahren in der Form noch? Wird's LinkedIn noch geben, weil sie zu stark von Microsoft abhängig sind? Werden neue Player auf den Markt kommen? Bäumt Xing sich vielleicht nochmal auf? Wobei ich das nicht glaube, aber da wird sich sicherlich ganz viel tun und ich glaube, es wird immer noch für viele Menschen eine Nische geben, sich in ihrem Ökokosmos, mit ihrer Community, mit dem, was sie tun, eine Nische zu finden und dann immer noch dort Markenbotschafterin zu sein.
Ich bin mir gerade bewusst, wir haben Anfang des Jahres in unserer ersten Folge für dieses Jahr so ein bisschen den Trend der Natürlichkeit ausgerufen. Und dahingehend zu sagen, gerade durch diese ganzen Entwicklungen, die du jetzt aufgezählt hast, wird es umso wichtiger, dass du nicht mehr die großen Massen erreichst, also nicht mehr dieser Gedanke, Corporate Influencer, die haben dann irgendwie, sind von der Telekom, haben 1 Million Followerinnen und sind die großen Kanäle, sondern wenn du mit 100 Leuten einen echt guten Austausch hast, dann ist das mehr wert als diese großen abstrakten Profile auf irgendeinem kleinen Netzwerk, wo du deine absolute Nische und dein Lieblingspublikum gefunden hast. Und das schafft ja diese neue Art der Natürlichkeit, auch weg von KI oder diesem KI-Überdruss, den wir alle langsam spüren, zu sagen, wir können die Bilder nicht mehr sehen, wir sind die Texte leid, egal ob die jetzt von KI sind oder aus Menschenhand, irgendwie gleicht sich alles an und löst sich mit der Zeit dann halt auf. Und die Frage ist ja, was bleibt denn davon übrig? Oder sind es dann nur noch in Anführungszeichen die echten Netzwerktreffen in der realen Welt oder bekommen digitale Treffen dann nochmal ein Revival? Irgendwie löst sich das gerade in so viele offene Enden auf. Dann wäre jetzt meine Frage an dich, was würdest du denn den Leuten mit auf den Weg geben? Also die Lösung ist es ja wahrscheinlich nicht, nichts zu machen.
Also die Leute sollen ja nicht Content produzieren. Ne? Das ist ja durchaus legitim, das weiterhin zu tun. Es gibt ja auch noch die konventionellen Wege. Also es gibt nach wie vor noch einen Photoshop und es gibt nach wie vor auch noch eine Schreibmaschine beziehungsweise ein Textverarbeitungsprogramm. Also ich bin ja nicht auf KI angewiesen, nur um Content zu produzieren. Wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige, dann kriege ich das ja auch noch so hin. Insofern die Zugangswege, Content zu produzieren, sollte man vielleicht auch ein bisschen limitieren, um nicht zu viel Strom zu verbraten. Denn also ich habe im Moment echt schon das Gefühl, dass mit KI wirklich auch viel Scheiße produziert wird, die es eigentlich gar nicht braucht. Also von irgendwelchen Actionfiguren über digitale Lebensläufe. Das sind so Sachen, da denke ich mir, also das ist mal schön, wenn ich dann aber schon sehe, wer das alles macht und wer es eigentlich gar nicht braucht. Ich verstehe natürlich auch den Antrieb der Menschen, die eigentlich mit Kommunikation gar nichts zu tun haben und jetzt plötzlich in so ein ChatGPT reinclashen und dann, ich will jetzt aber auch meine Actionfigur haben und hahaha, wie lustig. Aber irgendwann muss ich mir auch mal die Sinnfrage stellen, muss ich mir dann die 17. Actionfigur auch noch bauen oder hat das einmal ausprobieren nicht gereicht? Und da sollten wir uns vielleicht alle ein bisschen zurücknehmen und runterfahren und also guck dir die Weltwirtschaft an, guck dir die Energiepreise an, guck dir Preise von RAM-Bausteinen an, die man schon kaum noch bezahlen kann, weil irgendwelche Rechenzentren aus dem Boden gestampft werden. Da liegt's, glaube ich, auch so ein bisschen an uns, das Ganze wieder in so eine etwas positivere Richtung zu steuern, um auch dem AI-Slop so ein bisschen entgegenzuwirken.
Und wir werden weiter beobachten, wann die Blase platzt, wie weit das überhaupt noch alles kommt und geht.
Bin gespannt, ja.
Und ansonsten kann Vince ja endlich mal eine Folge zu dem ganzen Thema Offline vorbereiten. Denn das haben wir zumindest privat in meinem Austausch so sich wieder lossagen von den ganzen Online-Tools, von den ganzen Möglichkeiten, von den Funktionen, weil Möglichkeiten sind sofort überladend und überfordernd. Finde ich auch eigentlich einen wichtigen Gedanken, gerade wenn man so ein Programm aufsetzt, zu sagen so, Leute, habt einfach Spaß, probiert's aus, aber es geht nicht darum, die perfekte Technik zu haben oder noch 3 Planungstools und ein Reminder und eine was auch immer. Schreib halt, veröffentlich, guck, was passiert und gut ist.
Einfach ein bisschen bewusster angehen. Es ist gar nicht so schwierig. Bewusster und ein bisschen mutiger. Fertig. Nicht immer das Gefühl haben, man muss alles so glänzig perfekt haben. Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen ein Trend, der mitschwingt mit dem ganzen KI. Thema, dass dann alle wie auch kleine Unternehmen das Gefühl haben, oh, die haben so eine Schlagkraft und die hauen da täglich Zeug raus. Dabei ist es einfach drittklassiger Bullshit. Ich bin halt mittlerweile wieder auf dem Qualität statt Quantität Modus und wenn dann halt mal links und rechts schaust, schwappt halt der Bullshit aus allen Ecken und Öffnungen, das ist, ja.
Ja, ich, also, ja, einfach. Ich mache auch lieber ein Handy-Selfie, als irgendein Foto-KI zu generieren, ne? Ich kann diese KI-Bilder auch im Moment, ich kann sie einfach schon nicht mehr sehen. Es ist mir einfach viel zu viel. Und man sieht ja auch sofort immer, ist es KI generiert, ja. Ob es jetzt als KI gekennzeichnet ist oder nicht, aber du siehst halt einfach an dieser Ästhetik, das ist ein KI-Bild, ne? Und ich finde es ganz furchtbar. Also ich schreibe immer drunter, ich hätte gerne das gute alte Stockbild zurück.
Die hatten ein schlechtes doch unterschiedliche Selfie. Stile.
Ja,
ja, aber genau. Das ist ja auch fast eine Befreiung. Also ich glaube, das hatten wir auch im Interview mit Patrick, da kann man gerne nochmal reinhören. Er als Content Creator hat damals auch einfach begonnen, sich mit der Kamera zu filmen. Der hat das Ding nicht mal bearbeitet. So, der hat einfach da reingeredet und es ging wieder um den Inhalt. Und das ist ja eigentlich fast, und da würde ich immer gerne Leute damit motivieren, der schönste Teil aktuell an der Entwicklung, dass man sich lossagen kann, dass man es einfach, es geht wirklich mehr um den Inhalt und weniger um Ästhetik und perfekte Verpackung. Und das kann man doch nutzen. Da sollte man direkt anfangen und einfach die Botschaften nach draußen testen, aber nicht die perfekten KI-Bilder. Was wären denn sonst noch so die 3 Dinge, die du KMUs, weil das ja unsere Hauptthese war, mit auf den Weg geben würdest, zu sagen, probiert es doch einfach mal aus, fangt an, es tut nicht weh, macht einfach. Was wär's?
Ja, also wie gesagt, die erste These ist, Silos und Brücken im Unternehmen abbauen, durchbrechen, Wände einreißen, Menschen transparent mitnehmen, Menschen dafür begeistern und es auf jeden Fall mal auszuprobieren.
Schön. Wo kann man, darf man dir folgen? Wem sollten wir noch folgen? Hau gern noch kurz den Werbeblock raus.
Der Werbeblock? Also mir kann man überall folgen. Ich habe jetzt tatsächlich auch wieder im Zuge der digitalen Souveränitätsdiskussion mein eigenes Blog reaktiviert, wo ich so ein bisschen schreibe auf gestalterhütte.de. Man kann mir natürlich bei LinkedIn folgen. Ich bin außer bei Twitter/X bin ich aber, glaube ich, überall zu finden. Entweder als Rufenkasten oder als Gestalterhütte. Und wer sich für das Thema LinkedIn Corporate InfluencerInnen interessiert, da gibt es eine ganz tolle Gruppe von Klaus Eck mit, weiß ich nicht, mittlerweile über 6.000 Mitgliedern. Du bist, glaube ich, auch drin, wo man sich zu dem Thema austauschen kann oder sonst einfach an meinen LinkedIn-Buddy Britta Behrens. Der kann man ganz toll folgen für alle Tipps und Tricks und Analysen zum Thema rund um das Thema Algorithmus und Bullshit.
Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
Sehr gerne.
Folgt auf jeden Fall Ruben. Schreibt ihn an, fragt nach, probiert das aus mit dem Corporate Influencing, Markenbotschafterin, nennt's wie ihr wollt. Also das spielt ja wirklich überhaupt keine Rolle. Hauptsache, ihr nutzt die Möglichkeiten, seid aktiv und macht was draus. Und dir weiterhin alles, alles Gute für euer Programm. Ganz viel Motivation und ich finde es toll, dass du davon berichtet hast und hoffe, da werden sich jetzt noch mehr Leute davon inspirieren lassen und mitmachen. Und ansonsten überlegt nochmal, bei welcher Bank euer ganzes Geld geparkt ist, liebe Zuhörende. Ne? Ist es ein Thema? Muss man nicht morgen entschieden haben, aber davon mal drüber nachdenken.
Danke auch vielmal von mir. Es ist wirklich sehr spannend gewesen und auch alles Gute weiterhin und ja, go for it, würde ich sagen.
Ich danke euch recht herzlich für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich komme ja immer gerne in Podcasts und für alle, die bei YouTube sind, es heißt nicht CEO, es heißt Chief Espresso Officer.
Danke für den Disclaimer und falls es im Hintergrund gerumpelt hat, es waren deine Katzen,
das waren die
nicht
Katzen,
unsere Kinder.
Genau.
Sehr gut. Dann alles Gute und bis bald wieder und ja, viel Spaß beim Marketing.
Vielen Dank. Ich danke euch.
Ciao. Merci fürs Zuhören. Hinterlasst gerne eure Gedanken als Kommentare, folgt rein für mehr Branding ohne Bullshit und schenkt uns eine Bewertung. Doch jetzt viel Spaß beim Marke machen und bis zum nächsten Mal. Ciao.